Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Im Moment wird ein bisschen zu viel für immer weniger Arbeit gestreikt. Und das können wir uns im Moment nicht leisten. So Wirtschaftsminister Habeck gestern in Berlin. Das wird die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr oder bei der Bahn wenig beeindrucken. Auch bei der Lufthansa wird gerade viel gestreikt. Da geht es vor allem um mehr Geld. Gibt es Fortschritte in den Verhandlungen? Die höheren Zinsen haben Banken mehr Geld in die Kassen gespült, so viel wie seit Jahren nicht oder wie noch nie. Besonders hohe Gewinne haben die Sparkassen eingefahren und das weckt jetzt Kritik. Was ist dran und wie nachhaltig sind die Bankgewinne? Dazu gleich ein Gespräch. Die Banken profitieren von hohen Zinsen, die Energieversorger von hohen Strompreisen. 2023 war für RWE ein Boomjahr und das hat auch den Kommunen Geld beschert. Wer dieser Tage fliegen will, sollte sich rechtzeitig schlau machen, von welchem Flughafen man überhaupt fliegen kann und mit welcher Gesellschaft. Die Lufthansa wird gerade heftig bestreikt. Diese Woche rief UFO die Flugbegleiter zum Streik auf. Heute Nacht ist das Sicherheitspersonal an mehreren deutschen Flughäfen in Stuttgart, Hamburg oder Berlin für einen Tag in den Streik getreten. Derweil laufen die Verhandlungen weiter, und zwar zwischen Verdi und der Lufthansa. Gregor Lischka ist uns aus Frankfurt zugeschaltet. Gregor, gibt es vielleicht schon weißen Rauch?
Nein, also kein weißer Rauch hier über Frankfurt in Sicht, beziehungsweise noch nicht. Es ist ja mittlerweile die fünfte Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Lufthansa. Die Gespräche werden hier in einem Hotel am Frankfurter Flughafen geführt und sie dauern noch an. Lufthansa-Personalvorstand Niggemann sagte vor dieser Verhandlungsrunde vor zwei Tagen, er sehe eine Basis für eine, Zitat, kurzfristige Lösung, das könnte man jetzt so verstehen oder es könnte darauf hindeuten, dass man vielleicht nicht mehr allzu weit voneinander entfernt ist, aber sicher kann man das natürlich nicht sagen.
Bei diesen Verhandlungen geht es um das Bodenpersonal. Was fordert denn Verdi und was bietet die Lufthansa, wenn man nicht mehr allzu weit entfernt ist?
Genau, es geht um das Bodenpersonal bei der Lufthansa Airline, der Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo und so weiter. Also die Menschen, die die Flugzeuge warten, die am Check-in-Schalter die Passagiere empfangen und abfertigen. Ja, und die wollen stärker am Gewinn der Lufthansa teilhaben, aber nicht nur in Form einer Einmalzahlung. Über diesen Punkt konnten sich die beiden Verhandlungsparteien wohl schon einigen, sondern auch in Form von deutlich höheren Löhnen. Verdi verlangt für das kommende Jahr 12,5% mehr Gehalt. Die Lufthansa bietet bis zu 10% an. Da ist man also gar nicht so weit auseinander. Das Geld würde aber laut dem Vorschlag der Lufthansa über einen deutlich längeren Zeitraum hinweg erst bei den Beschäftigten ankommen. Und da sagt die Gewerkschaft, das wäre angesichts steigender Mieten, Inflation und so weiter ein Reallohnverlust. Und deswegen hat man auch noch keine Einigung gefunden.
Verdi ist ja nicht die einzige Gewerkschaft, die für mehr Geld kämpft, mit Verweis auf den hohen Gewinn der Lufthansa im vergangenen Jahr. Da gibt's noch UFO, da gibt's auch noch Cockpit. Die Aussichten, sagt die Lufthansa, die sind gar nicht mehr so rosig. Hat die Lufthansa die höheren Abschlüsse schon eingepreist?
Also die Lufthansa hat vor genau einer Woche ihre Bilanz für das letzte Jahr vorgelegt. Und in der Tat, die Lufthansa hat da ja Rekordumsätze und einen Gewinn in Höhe von fast 3 Milliarden Euro vermeldet. Aber man kann mit Blick auf das jetzt laufende Jahr schon sagen, dass die Margenziele des Konzerns sich leicht nach unten korrigiert haben. Der Umsatz soll also voraussichtlich steigen, aber aufgrund der ganzen Arbeitskämpfe werden wohl auch Ergebniseinbußen auftreten. Sprich, höhere Löhne und Streikausfälle gehen dann natürlich auch zulasten des Konzernergebnisses.
Gregor, schau mal noch in die Glaskugel. Was droht denn noch in den nächsten Tagen und Wochen? Muss man auch den Osterurlaub streichen?
Ja, du hast eben schon von möglicherweise aufsteigendem weißen Rauch gesprochen. Ähnlich päpstlich klingt es jetzt auch schon bei Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Der hat heute Nachmittag an die Gewerkschaften appelliert, einen Osterfrieden auszurufen. Mhm. Also, ob so ein feierliches Ereignis eintrifft, kann ich jetzt nicht vorhersagen. Stand jetzt müssen sich Reisende noch etwas Nervenkitzel. Es hängt nämlich von den Verhandlungen ab und ob die Verhandlungspartner sich bald einigen. Die Lufthansa verhandelt mit Verdi, sie verhandelt auch mit den Flugbegleitern, die Flughafenbetreiber verhandeln auch mit dem Sicherheitspersonal und selbst wenn nur eine dieser Gewerkschaften rund um Ostern streiken sollte, wären tausende Passagiere betroffen.
Danke an Gregor Lischka, dann schauen wir mal, was der Osterfrieden vielleicht bringen könnte. Ja, nicht nur Reisende oder Pendler haben es gerade schwer. Postbankkunden stehen morgen und übermorgen auch vor verschlossenen Türen. Verdi hat auch die Callcenter zum Warnstreik aufgerufen. Es geht um mehr Geld, aber auch um einen besseren Kündigungsschutz, weil viele Filialschließungen drohen. Christian von Stülpnagel.
Schon heute sind wegen Betriebsversammlungen zahlreiche Filialen der Postbank in NRW geschlossen. Der eigentliche Streik soll morgen beginnen. Die Gewerkschaft Verdi fordert in den aktuellen Verhandlungen 15,5% mehr Lohn für ihre rund 12.000 Beschäftigten, mindestens aber 600 Euro mehr pro Monat. Vor allem möchte sie aber eine Verlängerung des Kündigungsschutzes bis Ende 2028 durchsetzen. Die Postbank hatte zuletzt angekündigt, fast die Hälfte ihrer Filialen schließen zu wollen. Bis 2026 könnten so bis zu 250 Standorte wegfallen. Bereits im Februar und in der vergangenen Woche blieben viele Filialen der Postbank wegen eines Warnstreiks geschlossen. Kommende Woche soll wieder verhandelt werden. Bislang bietet die Arbeitgeberseite 7% mehr Lohnerhöhung in zwei Schritten und einen Kündigungsschutz bis Mitte 2026 an. Der Streikaufruf bei der Postbank fällt zusammen mit der Ankündigung des Geldhauses, seinen Vorständen weniger Boni für das Jahr 2023 auszuzahlen. Zuletzt hatte die Postbank massiv in der Kritik gestanden, weil die Umstellung der IT zu großen Servicemängeln geführt hat. So hatten Kunden teilweise keinen Zugriff auf ihre Konten oder ihre Baufinanzierung.
Die Bonuskürzung traf auch Deutsche Bank-Chef Christian Sewing. Sie fiel aber sehr moderat aus. Insgesamt hat die Deutsche Bank 2 Milliarden Euro an Boni ausgezahlt, bei einem Vorsteuergewinn von 5,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr, dem höchsten seit 16 Jahren. Ja, nicht nur die Deutsche Bank fährt hohe Gewinne ein, die Branche verdient insgesamt prächtig dank der Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank. Und besonders gut läuft es für die Sparkassen. Darauf wollen wir jetzt schauen mit dem wissenschaftlichen Direktor des Leibniz-Instituts SAFE in Frankfurt, Professor Florian Haider. Ich begrüße Sie.
Hallo, guten Tag, Frau Holz.
Herr Haider, mussten sich die Banken eigentlich besonders schlau anstellen, um Milliardengewinne einzufahren, oder ging das fast automatisch?
Nein, das geht automatisch, denn die doch sehr dramatische Zinswende der EZB hat das Geld in die Kassen der Banken gespült. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, da gehörte vielleicht ein bisschen Glück dazu. Die EZB hat die Anleihen, die die Banken hielten, gekauft. Diese Anleihen haben nur sehr wenig Zinsen abgeworfen, weil in den Jahren ja ein Niedrigzinsniveau war. Und diese, dafür haben sie Zentralbankreserven bekommen. Und diese Zentralbankreserven, die sind jetzt mit 4% verzinst. Also das ist das erste gute Geschäft, was sie gemacht haben. Und das zweite gute Geschäft ist das traditionelle Kreditgeschäft. Da kommt es auf die Zinsmarge drauf an. Die Zinsmarge, das ist der Zins, den sie auf der Kreditseite einnehmen können. Die steigt ja, weil Kredite teurer werden, weil ja die Zinsen steigen. Und auf der anderen Seite haben die Banken einen gewissen Vorteil, was dann die Ausgabenseite angeht, weil es da so aussieht, dass sie nur sehr wenige dieser Zinsen weiterreichen müssen, ja, um die Sichteinlagen zu behalten oder auch die Sparer zufriedenzustellen.
Darauf gehen wir jetzt ein. Die Deutsche Bank ist ja der Platzhirsch in Deutschland, gefolgt von der Commerzbank. Doch die eigentlichen Gewinner sind die Sparkassen. Sie haben mehr verdient als die beiden Großbanken. Jetzt lassen Sie mich raten, das liegt wahrscheinlich an dieser Zinsmarge.
Genau. Es liegt vor allem an der Zinsmarge, weil natürlich die Sparkassen, aber auch die Volksbanken sehr viel Sichteinlagen haben, sehr viel Girokonten, sehr viel kleine Leute, die dort ihr Gehaltskonto haben. Diese kleinen Sparer, kleinen Anleger, Leute mit ihrem Girokonto, die sind sehr, sehr, sehr träge. Die bleiben Jahre und Jahrzehnte bei ihrer Hausbank. Das wiederum hat die Deutsche Bank nicht. Die Deutsche Bank hat nur weniger Depositensichteinlagen auf ihrer passiver Seite. Und deswegen ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass die Sparkassen im Endeffekt mehr Geld machen oder, wenn man es auf die Bilanzsumme vergleicht, ungefähr gleich viel Rendite machen wie die Deutsche Bank im Moment.
Eine Zeitung mit 4 großen Buchstaben hat die Sparkassen der Zinsabzocke beschuldigt. Ein harter Vorwurf. Tatsächlich gibt es bei den Sparkassen nur Minizinsen aufs Tagesgeld. Andere zahlen 4-mal so viel. Also ist da was dran?
Ich glaube, das muss man etwas nuancierter sehen. Natürlich hat eine Bank erst einmal die Verpflichtung, auch eine Sparkasse hat eine Verpflichtung, unternehmerisch gut zu arbeiten und Profite zu machen. Und jedem Anleger steht es ja frei, sein Geld abzuziehen und woanders anzulegen. Also wenn ich bei der Sparkasse nicht
ältere
genug
Menschen
Geld bekomme,
haben da ein bisschen mehr Schwierigkeiten und viele genau. Ältere sind natürlich bei den Sparkassen.
Genau, aber auch bei einer Sparkasse könnte man, das ist nicht nur zwischen den Geldinstituten so, sondern natürlich bieten auch die Sparkassen Sparbücher oder länger verzinsliche Anleihen an. Dort kriegt man vielleicht nicht ganz so viel wie bei anderen privaten Angebern, aber wir wissen auch, dass der normale Sparer oder normale Girokonto-Inhaber sehr, sehr, sehr träge ist. Und da ist einfach Nachholbedarf. Das ist keine große Mühe. Da sollten viel mehr Leute sagen, okay, ich ziehe jetzt das Geld ab, was ich nicht brauche. Die Leute lassen einfach zu viel Geld auf dem Girokonto, weil sie bequem sind. Mhm. Das andere, was ich noch dazu sagen müsste, natürlich, die Sparkassen haben einen öffentlichen Auftrag. Die Frage ist jetzt, die Profite, die sie machen, wofür werden die verwendet? Werden die ausgeschüttet entsprechend ihrem öffentlichen Auftrag oder werden sie für etwas anderes benutzt, was diesem Auftrag weniger entspricht? Mhm. Die Frage ist also, sollte man die Profite den Girokonto-Inhaber zugutekommen lassen oder sollten die dann über die Profite wiederum in öffentliche Investitionen und in die regionale Entwicklung gesteckt werden? Darauf kommt es dann an, aufzupassen.
Also ich sehe schon, Sie lassen sich auf Zinszocke, Abzocke nicht ein. Im Sommer soll auf jeden Fall die Wende von der Zinswende kommen. Die Zinsen könnten im Juni erstmals sinken. Sind die Gewinne der Banken dann überhaupt noch nachhaltig?
Genau, also diese jetzigen, da kommen wir auf den Ausgangspunkt an, das ist ein momentarer Effekt, der durch diese starke Zinswende kam. Jetzt haben sich die Zinsen eingependelt und werden in Zukunft wahrscheinlich dann eher wieder senken, da die Inflation sich in die richtige Richtung bewegt. Und damit wird das Geschäft für die Banken, diese Zinsmarge wird auch wieder sinken. Gleichfalls muss man auch, und das ist der weitere Effekt, der in der Zukunft zu tragen kommt, die höheren Zinsen würgen natürlich die Kreditnachfrage bei den Firmen und bei den Haushalten ab. Mhm. Das heißt, ja, die Banken haben jetzt noch Mitnahmeeffekte der Kredite, die sie vor der Zinswende ausgegeben haben. Aber da die Neukreditvergabe einbricht, werden die Banken es in Zukunft schwieriger haben und werden deswegen hoffentlich die Profite, die sie jetzt gemacht haben, schön zur Seite legen, um durch die guten Zeiten gut zu kommen, die schlechten Zeiten gut zu kommen. Entschuldigung.
Genau. Und nicht nur Boni ausschütten, sondern Geld auch für schlichtere Zeiten zurücklegen. Das war Professor Florian Haider. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Die Strompreise sind im vergangenen Jahr deutlich gesunken, doch in Deutschland zahlen Verbraucher im internationalen Vergleich fast die höchsten Preise. Energieversorger haben dagegen von den hohen Strompreisen profitiert. Allen voran RWE 2023 war für den Konzern ein Boomjahr. Das kam auch den an RWE beteiligten Kommunen zugute. Jörg Marksteiner.
Dass Manager schon mal daneben liegen, kommt vor. Ungewöhnlich ist es aber, wenn sie sich so verschätzen, dass der Gewinn am Ende fast 1 Milliarde Euro höher ausfällt als erwartet. So wie bei RWE.
2023 war für uns geprägt durch ein sehr gutes Geschäftsergebnis.
Sehr gut. Ganz nüchtern, mehr nicht. Auf Jubelarien hat RWE-Chef Markus Kreber offenbar ganz bewusst verzichtet. Denn dass Deutschlands größtem Stromerzeuger insgesamt 4,5 Milliarden Euro Nettogewinn in der Firmenkasse bleiben, ein sattes Plus von 40%, das liegt eben auch an den hohen Strompreisen. RWE hat von der Energiekrise finanziell profitiert. Der Essener Energiemulti beliefert zwar keine Haushalte mehr, aber der Verkauf von Strom etwa an Stadtwerke oder Großabnehmer war sehr lukrativ. Und das liegt nicht nur an den Kohlekraftwerken.
35% unseres Stroms stammt letztes Jahr aus erneuerbaren Quellen. An zweiter Stelle folgte die Stromerzeugung aus Gas und erst an letzter Stelle steht die Stromproduktion aus Kohle.
Rechnet Finanzvorstand Michael Müller vor. Kohle und Atom sorgen aktuell nur noch für 8% des RWE-Gewinns. Tatsächlich vollzog RWE 2018 die Kehrtwende mit konsequenter Ausrichtung auf grüne Energie, auf Wind und auch Solar. Das zahlt sich jetzt aus und dafür hat RWE auch viel Geld ausgegeben.
Im vergangenen Jahr über 11 Milliarden Euro. Der Blick auf die letzten 3 Jahre zeigt, in Summe haben wir unser internationales Kerngeschäft für insgesamt 20 Milliarden Euro ausgebaut.
Grün ist jetzt Kerngeschäft. Kohle und Atom wurden im Geschäftsbericht heute offiziell und demonstrativ als Ausstiegsgeschäft bezeichnet. Die politisch umstrittenen, weil besonders klimaschädlichen Braunkohlekraftwerke will RWE zwar nicht abspalten oder ausgliedern, aus sozialer Verantwortung für die Mitarbeiter, wie RWE-Chef Markus Kreber heute nochmal betonte, aber diese Meiler haben ein Auslaufdatum. Bis 2030 werden sie schrittweise abgeschaltet.
In gut 2 Wochen werden wir im Rheinischen Revier die 3 Braunkohleblöcke endgültig stilllegen, die von der Bundesregierung in der Energiekrise aus der Sicherheitsbereitschaft aktiviert worden waren. Planmäßig schalten wir zudem die beiden 600 Megawatt Kohleblöcke in Neurath ab, deren Betrieb per Gesetz verlängert worden war.
Nicht verlängern werden sich aber die hohen Gewinne bei RWE, denn mittlerweile sind die Preise für Strom, den man im Großhandel verkauft, wieder deutlich gesunken.
Ich glaube, wir sind alle überrascht worden, wie schnell die Strompreise runtergekommen sind, was natürlich für den Standort gut ist.
Für RWE dagegen weniger. Weil der erzeugte Strom billiger verkauft wird, dürfte der Nettogewinn in diesem Jahr wohl nur noch halb so hoch ausfallen. Aber vielleicht liegen die Vorhersagen ja wieder daneben. Das dürften zumindest viele städtische Kämmerer hoffen. Denn 80 Städte und Landkreise besitzen aus historischen Gründen Aktien des Energiekonzerns. Das sind vor allem Kommunen in NRW, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Und die freuen sich, denn nach dem Milliardengewinn erhöht RWE die Dividende. 744 Millionen Euro schüttet der Energiekonzern als Gewinnbeteiligung aus. Für viele städtische Haushalte ist das eine willkommene Zusatzeinnahme.
Jörg Marksteiner berichtete. Auch in der Solarbranche boomt es. Viele Hersteller stehen allerdings massiv unter Druck. Der größte Hersteller von Solarzellen, Meyer Burger, hat das vergangene Geschäftsjahr sogar mit tiefroten Zahlen abgeschlossen und will am Standort Freiberg die Reißleine ziehen. Meyer Burger hat schon seit Dienstag die Modulproduktion in seinem Werk dort gestoppt. Die Bänder stehen still, aber immer noch im Standby-Modus, falls sich Berlin doch noch bewegt. Alexandra Gerlach berichtet.
Die Alarmglocken schrillen seit Mitte Januar. Es geht ganz grundsätzlich um die Frage, ob die Solarindustrie in Deutschland eine Zukunft hat. Seit Wochen wird in Dresden und in Berlin gerungen um eine Unterstützung für die deutschen Solarhersteller, doch es geht nicht voran. Vor 2 Monaten hatte der Schweizer Solarmodulhersteller Meyer Burger in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz angekündigt, sein Werk im sächsischen Freiberg zu schließen. Um zu bleiben, fordert das Unternehmen staatliche Unterstützung im Wettbewerb mit chinesischen Solarprodukten, die zu Dumpingpreisen in die Europäische Union gelangen. Denn China hat in den letzten Jahren seine Solarproduktion enorm hochgefahren und stark subventioniert, um weltweit Marktanteile zu gewinnen. Mit Erfolg. Der Hype bei Solarpanelen lässt die Kassen in China klingeln. Mit Discountpreisen, die teils nur halb so hoch sind wie die der europäischen und deutschen Produzenten. Gunther Erfurt, Geschäftsführer bei Meyer Burger in Freiberg, weist angesichts dieser wettbewerbsverzerrenden Lage den Vorwurf der Erpressung zurück.
Wir haben auch nicht gedroht, schon gar nicht irgendjemand explizit, sondern wir haben mitgeteilt, dass wir erwägen, zukünftige Investitionen in den USA zu tätigen unter dem Inflation Reduction Act.
In Freiberg stehen damit 500 hochwertige Arbeitsplätze auf dem Spiel. Es wäre der 2. Zusammenbruch der Solarindustrie am Standort Deutschland innerhalb von 10 Jahren. Erfurt bedauert das in einem Radiointerview mit dem Mitteldeutschen Rundfunk, sieht aber aktuell Europa als Industriestandort für seine Branche nicht gut aufgestellt.
Als Unternehmen muss man sich natürlich dorthin orientieren, wo Bedingungen am besten sind, wo man die beste Planbarkeit hat. Und das ist momentan leider nicht Europa.
Das Unternehmen plant eine Kapitalerhöhung, um Geld für seine Investitionen in den USA einzusammeln. Dazu wird es am kommenden Montag eine außerordentliche Versammlung der Anteilseigner geben. Bis dahin werden die Würfel fallen, für oder gegen den Standort Freiberg.
Der sächsische Energie- und Klimaschutzminister hält eine Rettung immer noch für möglich, also ein kleines Fünkchen Hoffnung. Deutsche Rüstungskonzerne galten lange als Schmuddelkinder. Die Zeitenwende hat den Blick auf diese Branche verändert und beeinflusst auch die Geschäfte massiv. Rheinmetall hat das vergangene Jahr mit einem Rekordgewinn abgeschlossen und sieht eine neue sicherheitspolitische Dekade. Felicitas Böselager hat bei der Pressekonferenz zugehört.
Das Jahr 2023 war ein Rekordjahr für den Konzern, wenngleich Rheinmetall seine eigenen Ziele nicht ganz erreicht hat. Der Konzern hatte sich einen Umsatz von mindestens 7,4 Milliarden vorgenommen. Tatsächlich erreicht hat er 7,2 Milliarden. Dieses etwas geringere Wachstum erklärt Armin Pappberger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall, so.
Wir haben etwa 420 Millionen Euro in das Jahr 2024 verschoben. Ansonsten wäre der Umsatz noch einiges höher. Und der Grund dafür sind Abstimmungen mit dem Kunden und leichte Verzögerung von 1 bis 2 Wochen bei einigen Abnahmen, zum Beispiel bei Munitionsabnahmen.
Im laufenden Jahr will Rheinmetall ein Umsatzvolumen in der Größenordnung von 10 Milliarden Euro erzielen. Der Konzern strebt also ein deutliches Wachstum an. Ein Grund für dieses deutliche Wachstum ist der russische Angriffskrieg. Er hat dazu geführt, dass die NATO-Staaten mehr Geld in ihr Militär investieren. In der Bilanzpressekonferenz für das Jahr 2023 spricht Pappberger von unsicheren geopolitischen Zeiten und den daraus folgenden Investitionen von Rheinmetall.
Wir haben in den letzten beiden Jahren im M&A-Bereich etwa 1,2 Milliarden Euro investiert.
Das bedeutet in der Munitionssparte.
Und wir haben mittlerweile 3,2 Milliarden Lagerbestände. Das heißt, wir haben aufgebaut, extrem aufgebaut, sodass wir unsere Kunden überhaupt beliefern können.
Außerdem werde Rheinmetall die Kapazität der Artillerie auf 700.000 Schuss aufbauen.
Und mit weiteren Aktivitäten auf über 1 Million Schuss, 155 Millimeter. Damit sind wir sicherlich der größte Artilleriehersteller der Welt.
Führt Pappberger weiter aus. Dafür will Rheinmetall Werke auf der ganzen Welt bauen und erweitern. Das größte soll in Deutschland entstehen.
In Deutschland bauen wir das Werk Niedersachsen. Und im Werk Niedersachsen werden etwa 300 Millionen Euro investiert werden, um 200.000 Artilleriegeschosse produzieren zu können.
Insgesamt soll die Sparte Weapon and Ammunition, also Waffen und Munition, in diesem Jahr um 50% wachsen. Die nächste wichtige Sparte für Rheinmetall sind die Fahrzeuge.
Seit Kriegsbeginn ist Rheinmetall ein wichtiger Partner der Ukraine über die Bundesrepublik Deutschland. Wir sind der Hauptakteur im Bereich der Ringtausche. Es sind mittlerweile über 200 Fahrzeuge im Ringtausch und in der Direktbelieferung an die Ukraine gegangen, und zwar Schützenpanzer und auch Kampfpanzer.
Unter anderem deshalb sei die Ukraine ein wichtiger Partner für Rheinmetall geworden, in einer Größenordnung von 2 bis 3 Milliarden Euro pro Jahr.
Und damit gehen wir an die letzte Station, an die Börse, zu Klaus-Rainer Jackisch. Wie reagieren die Anleger auf die Rheinmetallzahlen?
Ja, die Aktie ist auch heute wieder der ganz große Gewinner und der stärkste Wert im deutschen Aktienindex. Ein Plus von rund 5%. Seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat sich der Wert der Aktie ja mehr als vervierfacht. Und der Trend, der scheint ungebrochen. Auch andere Rüstungsaktien sind heute stark gefragt. Unter anderem Renk, das Unternehmen, das ja erst vor kurzem an die Börse gegangen ist. Auch hier ein Plus von über 4%.
Auch RWE hat Milliarden verdient im vergangenen Jahr. Der Ausblick ist allerdings nicht mehr ganz so optimistisch wegen sinkender Strompreise. Wie kommt das an der Börse an?
Die Anleger haben eigentlich erst zunächst sehr positiv auf das gesamte Zahlenwerk, das ja sehr robust und sehr gut ist, reagiert. Aber dann haben sie eben tatsächlich etwas näher geschaut und der Ausblick hat dann doch für Enttäuschung gesorgt. Die Aktie ist jetzt am Nachmittag ins Minus gedreht mit einem Abschlag von 2,7%. Bei E.ON geht der Höhenflug hingegen weiter. Dort gab es ja gestern kräftige Aufschläge und auch heute steigt die Aktie wieder um über 3%.
Herr Jackisch, gestern hat der wichtigste deutsche Aktienindex zum ersten Mal die Marke von 18.000 Punkten übersprungen. Ein neuer Rekord. Geht das so weiter?
Es sah heute Morgen erst so aus, denn der deutsche Aktienindex konnte sich tatsächlich teilweise recht deutlich über der 18.000-Punkte-Marke halten und hat damit im Grunde ein neues Rekordhoch auch wieder erreicht. Aber dann am Nachmittag setzten dann doch die ersten Bewegungen ein, dass die Anleger im Grunde Kasse machten. Und aktuell ist der DAX jetzt wieder unter 18.000 Punkten bei 17.935. Das sind 25 weniger als gestern. Die Stimmung insgesamt ist allerdings weiterhin recht gut.
Im DAX sind ja vor allem global tätige Konzerne gelistet, die den größten Umsatz im Ausland machen. Beim kleineren Bruder, dem MDAX, dem Index der mittelgroßen Unternehmen, da sieht die Lage ganz anders aus. Da kann von Rekorden keine Rede sein.
Ja, da haben Sie völlig recht. Der MDAX, da sind ja 50 Werte drin. Und hier ist die Entwicklung eben ganz anders. Während der deutsche Aktienindex innerhalb eines Jahres rund 20% zugelegt hat, hat der MDAX rund 3,2% verloren. Also in der Tat, hier kann man diese Euphorie nicht nachvollziehen. Und das liegt eben einfach an der Wirtschaftsschwäche in Deutschland.
Dann schauen wir noch auf den Eurokurs, auf Anleihen und auf Gold.
Der Euro ist am Nachmittag deutlich unter Druck geraten, steht aktuell bei einem Dollar 0,0887, etwa ein halber Cent weniger als gestern. Bei den Anleihen ist die Umlaufrendite gestiegen auf 2,42%. Und die Unze Feingold, sie kostet 2.158 Dollar, das sind rund 16,80 Dollar weniger als gestern.
Danke an Klaus-Rainer Jackisch und auch danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.